Da geht nach der Predigt ein Mann auf den Prediger zu und lobt ihn mit den Worten: Das war eine wirklich hervorragende Predigt. Das hast du wirklich toll gemacht. Der Prediger antwortet demütig und sagt: Das war nicht ich, das war Gott, der durch mich gesprochen hat. Der Mann antwortet trocken und sagt: Ach, so gut war die Predigt nun doch wieder nicht. Der ein oder andere, der kann mit Lob allgemein nicht umgehen. Und zu solchen Leuten gehöre auch ich. Wenn man mich irgendwie lobt, dann versuche ich mich so ein bisschen runterzumachen und ach, so gut war das doch gar nicht. Oder man sagt, das war nicht ich, wie gerade in dem Witz, ja, das war Gott, der durch mich gesprochen hat. Oder aber man versucht, so schnell wie möglich von dem Thema wegzulenken. So hatten wir zum Beispiel ein Spiel, die einigen kennen das vielleicht, Jünger Ahoi. Wenn man da auf ein bestimmtes Feld geht, dann musste man einer Person ein Lob zusprechen. Sagen, was man an dieser Person denn so sehr schätzt. Wenn man in so einem Spiel ist, dann ist es ziemlich schwierig, so auf die Schnelle einfach mal ein Lob loszugeben. Und dann auch einer bestimmten Person, also das, du konntest dir das meistens nicht aussuchen, sondern es war vorgeschrieben, wem du loben musstest. Doch das Schlimmere fand ich eigentlich, wenn ich Lob erhalten habe. Wie verhält man sich? Man sagt, ja, danke, okay, versucht es vielleicht so ein bisschen zu überspielen, aber wie geht man damit um? Wenn man ein Lob erhalten hat, hat man nicht nur diesen Lob bekommen, sondern bei dem Spiel auch noch so eine Spielbelohnung. Man hat dann so einen Samen bekommen, was man dann in ein Samensäckchen reintun konnte. Und oftmals, das habe ich auch bei mir gesehen und bei anderen Leuten, hat man dann diesen Lob so versucht zu überbrücken, zu sagen, ja, okay, danke, und hält dann so sein Samensäckchen dahin, damit man diese Belohnung bekommt. Man tut sich schwer, irgendwie Lob anzunehmen. Und heute möchte ich auch ein wenig über das Lob sprechen. Und dazu möchte ich erstmal eine Bibelstelle vorlesen. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Wir lesen aus dem Psalm 150. Hat nicht viele Verse, deswegen lesen wir kompletten Psalm 150. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Laute. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Lobe den Herrn. Alles, was Odem hat. Doch was bedeutet Lob denn eigentlich? Wie kann ich Gott loben? Und warum sollte ich es denn eigentlich tun? Hierfür möchte ich auf drei Punkte eingehen und ich habe sie in Fragen formuliert. Diese drei Fragen möchte ich euch heute versuchen, anhand der Bibel zu erklären und es euch nahezubringen. Die erste Frage: Was bedeutet Lob eigentlich? Warum und wofür soll ich Gott loben? Und dann die dritte Frage: Wie kann ich Gott loben? Was bedeutet loben? Ich habe da dann erst einmal gegoogelt und wollte gucken, was steht denn da eigentlich bei Lob so drin. Und im Internet habe ich dann gefunden, jemanden sein Tun, Verhalten oder Ähnlichem mit anerkennenden Worten als Ermunterung oder Bestätigung oder Ähnlichem positiv beurteilen und damit seiner Zufriedenheit oder seine Freude zum Ausdruck zu bringen. Mit anderen Worten, die Freude, die wir erhalten, wenn jemand irgendwie sein Verhalten oder irgendwie eine Tat tut und wir sie positiv beurteilen wollen. Wir schätzen dieses Verhalten oder seine Tat sehr und wollen diese Freude einfach zum Ausdruck bringen. Wir Menschen tun es hin und wieder anderen Menschen gegenüber. Wie zum Beispiel bei dem Witz am Anfang. Man geht zum Prediger und sagt, ey, das war eine tolle Predigt. Oder aber zum Beispiel auf der Arbeit. Wenn man irgendwie seine Aufgabe sehr schnell und sorgfältig erledigt, so dass selbst der Chef begeistert davon ist, kann man auch vom Chef hin und wieder mal ein Lob erhalten. Gehen wir mal nicht so weit und gucken einfach in die Familie rein. Wenn ein Kind mit guten Noten nach Hause kommt, ist es so, dass die dann auch gelobt werden. Ey, du hast wieder eine Eins, das hast du aber toll gemacht, ja? Oder gehen wir noch kleinere Kinder, ja, wenn sie gerade irgendwie anfangen, so Stifte zu halten und irgendwie ein Bild malen und man merkt, das kommt wirklich vom Herzen, da loben die Eltern dann auch dafür, das ist aber ein tolles Bild, das hast du schön gemalt. Und so könnte man noch viele weitere Beispiele nennen, wo ein Mensch einem anderen Mensch ein Lob ausspricht. Für das, was diese Person Schönes gemacht hat. Und ich glaube, jeder, der hier sitzt und jeder, der online auch zuschaut, hat schon mal ein Lob erhalten oder ein Lob weitergegeben. Doch heute möchte ich nicht um den Lob zwischen den Menschen reden, sondern um den Lob von uns Menschen zu Gott. Was bedeutet denn nun eigentlich Lob? Wenn wir in die Bibel gucken und nach dem Wort loben, nach dem Wort Lob oder Lobpreis suchen, bekommen wir über 100 Bibelverse raus. Über 100 Bibelverse und immer geht es um das Wort loben. Ich habe mich dann mal so ein bisschen auf die Suche begeben und geguckt, okay, was steht denn da jetzt im Urtext drin? Was steht im Urtext für das Wort loben? Was meinten denn eigentlich die Schreiber der Psalmen, wenn sie immer wieder sagen, lobt den Herrn? Wie steht es im Hebräischen da? Ich habe drei Wörter auf Hebräisch im Alten Testament gefunden. Und diese drei Wörter übersetzen wir heute mit dem Wort loben. Das erste Wort, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist Yada. Dieses Wort bezeichnet die Körperbewegung und die Gestik, die das Lob begleitet. Das heißt auch Tanz. Wir sollen Gott loben mit unserer Körperbewegung, mit Tanz, mit unserer Gestik. Das zweite Wort ist Samar. Und dieses Wort bezeichnet das Lob Gottes durch Gesang und Instrumente. Wir sollen Gott Loblieder singen. Wir sollen Gott loben und preisen mit Gesang und mit Instrumenten. Und das letzte Wort im Hebräischen ist Chalal oder Chalal, welches die Wurzel auch von Halleluja bildet. Dieses Chalal aus dem Hebräischen sollte man nicht mit dem Halal aus dem Arabischen verwechseln. Es sind zwei total unterschiedliche Wörter. Aber im Hebräischen bedeutet dieses Wort so viel wie Krach machen. Diese drei Wörter werden im Deutschen leider nur mit ein und demselben Wort loben übersetzt. Im Neuen Testament habe ich auch ein Wort gefunden und dieses eine Wort wird auch auf Deutsch mit dem Wort loben übersetzt. Und zwar Eucharistein. Und dieses Wort bedeutet so viel wie dankbar sein. Dieses eine Wort betont aber auch eine stärkere Innigkeit des Lobenden zu dieser gelobten Person. Loben, also dankbar sein für das, was jemand getan hat oder wie jemand ist. Und wie? Mit unserer Körperbewegung, mit unserer Gestik, durch Gesang, durch Instrumente, durch Krachmachen, mit allem, was wir haben, sollen wir Gott loben. Gott zu loben bedeutet, zu sagen oder auf irgendwie eine andere Weise zum Ausdruck zu bringen, wie wunderbar und großartig wir glauben, dass Gott ist und wie sehr wir ihn lieben, dafür wie er ist. Letzten Sonntag haben wir auch gehört, dass Gott gut ist. Ich versuch's noch einmal. Gott ist gut und zu jeder Zeit. Amen. Wenn wir sagen, dass Gott gut ist, frage ich dann, bringen wir das dann auch zum Ausdruck? Zeigen wir wirklich, dass Gott gut ist? Und somit bin ich dann auch bei meinem zweiten Punkt angekommen. Warum gebührt Gott unser Lob. Wofür sollen wir Gott loben? Lasst uns dazu noch einmal Psalm 150 lesen. Wir werden anhand von Psalm 150 so ein bisschen die ganze Thematik durchgehen und hin und wieder auch andere Bibelstellen dazuziehen. Das heißt, wer eine Bibel hat, gerne immer wieder mit aufschlagen. Psalm 150, Vers 1. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Zu Beginn in Vers 1 lesen wir hier, wo wir Gott loben sollen. Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Was ist die Ausdehnung seiner Macht? Nach anderer Übersetzung steht da Gewölbe, Himmelsgewölbe. Das heißt, unter dem Himmel, überall auf der Erde, sollen wir Gott loben und preisen. Ich meine auch, wenn wir sagen, Gott ist gut und das zu jeder Zeit, dann macht es doch einfach nur Sinn, dass wir Gott zu jeder Zeit und auch überall loben. Dann können wir doch auch unseren Lob zu jeder Zeit unserem Gott, unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer zukommen lassen, oder? Wenn es nur so wäre. Leider ist die Realität anders. Wie oft sind unsere Klagen größer als unsere Bereitschaft, Gott zu loben? Das Ideal wäre, Gott zu jeder Zeit und überall zu loben. Aber dieses Ideal können wir hier auf der Erde nicht erhalten. Wieso nicht? Weil wir von unseren Klagen auch getrieben werden. Dieses Ideal, Gott zu loben, und zwar zu jeder Zeit, das werden wir erst im Himmel vollständig erreichen können. Lesen wir weiter in Vers 2. Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit. Und hier kommen wir zu dem Punkt. Hier lesen wir, warum Gott unser Lob gebührt. Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner Schöpfung, die er hier getan hat. Wenn wir rausgehen nach draußen in die Natur und uns anschauen, was Gott alles geschaffen hat, ich kann da nur staunen. Mir fehlen die Worte, das Ganze irgendwie zu begreifen, zu erklären. Es ist einfach nur ein Wunder, was Gott in der Natur geschaffen hat. Und Gott hat es für uns geschaffen. Wir dürfen uns an der Natur erfreuen. Und hier steht, lobt Gott wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit. Ich möchte noch einen Psalm dazu ziehen, Psalm 103, die Verse 1 bis 4. Psalm 103, die Verse 1 bis 4, da steht von David, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und danach werden vier Punkte genannt, vier Punkte aufgezählt, die wir nicht vergessen sollen. Vier Punkte, die Gott dir und mir gibt. Diese vier Punkte möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen. Der erste Punkt ist, der dir all deine Sünden vergibt. Jesus Christus ist ans Kreuz für uns gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen, um dich und um mich zu retten. Um deine und um meine Schuld von uns zu nehmen. Ich möchte irgendwie ein Beispiel so euch mitgeben und versuchen, diese Schuld so ein bisschen zu erklären. Mit der Schuld ist es so wie mit einer großen Last, die jeder Einzelne von uns trägt. Wenn wir einmal sündigen, kommt eine weitere Last dazu. Nehmen wir zum Beispiel eine Notlüge, ja? Viele sagen, ach, eine Notlüge ist doch gar nicht mal so schlimm. Was versucht man mit einer Notlüge? Man versucht vielleicht, so seinen eigenen positiven Nutzen daraus zu ziehen. Man versucht vielleicht jemand anderem etwas zu verheimlichen. Diese Notlüge, wenn wir sie getan haben, kann uns für mehrere Tage, mehrere Wochen, Monate oder auch Jahre beschäftigen. Es ist eine Last, die wir immer mit uns schleppen. Wenn wir etwas stehlen, zack, kommt wieder eine neue Last dazu. Und es wird schwerer und schwerer für uns. Irgendwann ist es so weit, dass wir vor lauter Lasten so erdrückt sind, dass wir nicht mehr das Ziel vor unseren Augen haben, sondern dass wir einfach nur noch den Boden vor unseren Füßen sehen. Dass wir nur noch diesen Staub einatmen, weil wir so auf den Boden gedrückt werden. Wir bekommen keine Luft mehr. Wir können nicht mehr atmen, weil unsere Lungen so erdrückt werden. Diese Last, die wir dann tragen, lässt uns wie der schlimmste Mensch auf Erden erscheinen. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und jetzt weiter, von denen ich der Größte bin. Paulus hat sich selbst als den größten Sünder angesehen. Wenn wir aber sehen, sind viele Briefe auch von Paulus in der Bibel. So etwas kann ich von mir nicht sagen. Und ich weiß, was ich alles getan habe. Bin ich vielleicht doch ein größerer Sünder als Paulus? Diese Last, die wir mit uns schleppen, die erdrückt uns, die macht uns fertig. Doch es gab einen Lösungsweg. Es gibt einen Lösungsweg. Die Last, die wurde von uns genommen. Wodurch? Durch Jesus Christus. Jesus Christus, er starb am Kreuz für mich und auch für dich. Er starb am Kreuz, um unsere Sünden zu vergeben, um unsere Last von uns zu nehmen. Wir können uns das dann wieder bildlich vorstellen. Er kommt zu dir. Er nimmt diese Last, die du trägst, auf dich und von dir weg, so dass du wieder aufrecht stehen kannst, dass du wieder gerade stehen kannst und frei atmen kannst. Gott nimmt diese Last, damit wir wieder Gemeinschaft mit unserem Vater, mit unserem Schöpfer haben können. In Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott hat uns durch seine Gnade die Erlösung geschenkt. Durch Jesus Christus sind wir freigemacht worden. Und das ist ein Grund, um ihn zu preisen dafür, um ihn zu loben. Der zweite Punkt ist, und heilt alle deine Gebrechen. Dazu möchte ich einen Bibelabschnitt aus Matthäus 8 vorlesen. Matthäus Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Matthäus 8, 16 und 17, da steht, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Ich weiß nicht, wer diesen Satz schon einmal gehört hat. Ich weiß nicht, wer ihn ursprünglich gesagt hat. Aber es gibt, finde ich, einen brillanten Spruch. Jesus ist der beste Arzt. Wie sieht es aber in der Realität aus? Wir sind doch viel, viel schneller in einer überfüllten Arztpraxis als auf Knien vor Jesus Christus, oder? Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir nicht mehr zu den Ärzten gehen sollen, ja? Wenn wir krank sind, dann können wir immer noch Ärzte besuchen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir Gott vorher um Rat fragen sollten. Ärzte sind genauso Menschen wie du und ich. Sie machen Fehler. Wir sind nicht perfekt, auch nicht die Ärzte. Aber einer ist perfekt und das ist Gott. Wenn wir in Krankheit sind, wieso gehen wir dann nicht zuerst zu Gott? Geben die Krankheit Gott ab und sagen, Herr, schenk mir Weisheit, schenk dem Arzt Weisheit, damit meine Gebrechen dann auch geheilt werden. Schenk mir Heilung. Und dann kann Gott auch die Ärzte dafür einsetzen. Gott nimmt alle unsere Gebrechen. Nein, er heilt alle unsere Gebrechen, wenn wir zu Gott kommen. Punkt Nummer 3 ist, der dein Leben vom Verderben erlöst. Dazu möchte ich auch aus Matthäus 25, Vers 46 lesen. Matthäus Kapitel 25, Vers 46. Und sie werden in ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier werden zwei Parteien oder zwei Gruppen genannt. Einmal die Gerechten und einmal die Ungerechten. Und jetzt die Frage, wer sind denn die Gerechten? Und wer sind die Ungerechten? Durch Christus sind wir gerechtfertigt worden. Das hatten wir auch bei der Waffenrüstung Gottes. Dass durch Jesus Christus wir gerechtfertigt worden sind. Und da möchte ich auch Römer 3, 21 bis 22 zitieren. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Und dann geht's weiter. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Wir alle sind Sünder. Aber hier wird gesagt, die, die an Jesus Christus glauben, die, die Jesus Christus als ihren Retter und Erlöser annehmen, die sind gerecht vor Gott. Die Person sind dann diejenige, die das ewige Leben erben werden. Die, die an Jesus Christus nicht glauben, die ihn nicht als ihren Erlöser und Retter annehmen, die werden die Strafe erhalten. Zu welchen gehörst du? Der vierte Punkt ist, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Dazu möchte ich auch einen Vers vorlesen. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Noch eins weiter, so. Da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und es im Überfluss haben. Wir haben gerade schon gehört, dass durch Gottes Gnade wir erlöst werden. Durch Gottes Gnade können wir überhaupt erst das Leben erhalten. Und hier steht, Jesus ist gekommen, damit sie das Leben haben. Aber nicht nur, damit sie das Leben haben. Nein, damit sie das Leben im Überfluss haben. Gott möchte uns mit Gnade und Barmherzigkeit überschütten. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Gründe, warum wir Gott loben und preisen sollten, ja? Aber diese Punkte, die ich gerade genannt habe, waren für mich irgendwie extrem wichtig und die wollte ich euch mitgeben. Jetzt wissen wir, was überhaupt loben bedeutet. Jetzt wissen wir oder haben wir Gründe gehört, warum wir Gott loben sollen. Jetzt stellt sich mir die Frage, okay, wie machen wir das denn? Wie kann ich Gott loben? Wie kannst du Gott loben? Ich möchte dazu wieder aus Psalm 150 lesen. Psalm 150, die Verse 3 bis 5. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Hier sehen wir, wie wir den Herrn loben und preisen sollen. Da können wir das zweite Wort auch wieder von dem Lob dazu nehmen. Sama, was den Gesang und die Instrumente dann halt wieder mit einschließt, ja? Lasst uns Gott loben und preisen mit Gesang. Mit Instrumenten, mit Jubel und Freude. Ich liebe es zum Beispiel auch einfach die Gitarre zu nehmen. Einfach ein paar Lieder zu spielen, dann zu singen. Ich liebe es hier in der Gemeinde zu singen, in der Jugend, in der Familie oder auch ganz einfach allein. Irgendwo zu Hause für mich oder sonst irgendwo für mich. Dieses Erlebnis, das ich dann habe, ist einfach unbeschreiblich. Ich kann das wirklich überhaupt nicht beschreiben, wie es mir da geht, wenn ich in einer Gemeinschaft singen und Gott loben kann. Und Gott hat mir diese Möglichkeit, diese Befähigung gegeben, die Gitarre zu spielen und ihn damit zu loben. Ich bin einer, der sagt, ach, so gut kann ich das doch eigentlich gar nicht. Es gibt andere, die das viel, viel besser können als ich. Aber ich bin mir bewusst, dass Gott mir eine Befähigung gegeben hat. Es gibt Menschen, die eine größere Befähigung haben, das will ich gar nicht abstreiten. Aber mit der Befähigung, die Gott mir gegeben hat, will und kann ich Gott loben und preisen. Und wie? Indem ich meine Befähigung für ihn einsetze. Ich möchte noch einen Psalm mit euch durchgehen. Man kann gerne mit mir aufschlagen. Psalm 95. Ich möchte den ganzen Psalm lesen. Psalm 95. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht, und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, und ich sprach: Sie sind das Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Kommt. Hier direkt am Anfang, Vers 1, das erste Wort steht: Kommt. Kommt, jeder Einzelne, komm. Komm du, Beate. Komm du, Anna. Komm du, Love, komm Lukas, kommt alle her. Komm du, sei aktiv dabei, sei lebendig, sei dabei und preise und lobe Gott. Lass uns den Herrn zujubeln und zujauchzen. Hier direkt am Anfang wird von der Gemeinschaft gesprochen. Es wird nicht gesagt, geh in dein stilles Kämmerlein und lobe und preise Gott dort. Nein, es wird gesagt: Kommt her. Ich möchte damit nicht sagen, dass man Gott nicht alleine loben kann. Ne? Nein, ich möchte damit sagen, dass eine Gemeinschaft auch wichtig ist. Kommt alle zusammen, kommt zusammen und lasst uns in der Gemeinschaft unseren Gott und Retter loben. Wie kannst du Gott loben? Lobe Gott in der Gemeinschaft. Und jetzt können wir weiterlesen. Weiterlesen wir auch, wie Gott gelobt wurde. Lasst uns den Herrn zujubeln und zujauchzen. Zujubeln und zujauchzen, was bedeutet das denn? Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es hier irgendwelche Sportfans unter uns? Oh, sieht gerade ziemlich düster aus, okay. Aber ich denke, jeder kann etwas mit diesem Beispiel dann anfangen, ja? Wenn wir uns zum Beispiel Fußball angucken, ja? Die Fans dort im Stadion, die fangen an zu jubeln und zu schreien und zu toben, sogar bevor noch die Spieler auf dem Feld sind. Meistens, wenn die da reinkommen, sind die meisten vielleicht schon heiser oder so. Die jubeln und schreien den Sportlern dazu. Wie sieht es aus, wenn ein Fußballer ein Tor schießt? Also, da geht es dann auch nochmal richtig ab. Die jubeln den Sportlern zu. Wie sieht es dann zum Beispiel in der Musik aus? Die Stars. Wenn man irgendwie in einem Konzert ist, wie wird dort den Sängern und den Musikern zugejubelt? Und wie sehr jubeln wir? Wie sehr jubeln wir unserem Schöpfer zu? Sind wir auch so voller Freude, wie da zum Beispiel die Fußballfans es im Stadion sind? Wenn man nach draußen geht, wie ich da schon gesagt hatte, ja, und guckt, was Gott alles geschaffen hat für dich und für mich, woran wir uns erfreuen können, jubeln wir Gott zu? Wie kann man, wenn man nach draußen geht, nicht voller Freude und voller Dank sein? Lobt Gott. Lobt Gott durch Jubel und durch Freude. Wie können wir Gott noch loben? Durch Ehrfurcht und Anbetung. Lesen wir Psalm 95, die Verse 6 bis 7a. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wenn wir uns die Könige von damals mal anschauen, dann war dieses Herunterbeugen oder vor den König knien immer irgendwie ein Ausdruck von Unterwerfung. Ein Bild von Ehrfurcht, den man dem König gezollt hat. Doch es gebührt keinem so eine Huldigung, keinem menschlichen Herrscher gebührt so eine Huldigung, sondern nur Gott allein. Nur Gott allein, unserem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, gebührt so eine Ehrfurcht, so eine Anbetung, so eine, ja, Unterwerfung. Ich finde es aber auch interessant, wenn wir uns anschauen, wie das Ganze begründet ist, dass wir niederfallen sollen. Hier wird nicht Gottes Größe erwähnt. Kniet nieder, fallt vor dem Herrn wegen seiner Größe. Nein, es geht um die persönliche Beziehung, die wir mit unserem Schöpfer durch Jesus Christus, unserem Retter, haben können. Hier ist davon die Rede, dass wir das Volk seiner Weide sind, die Schafe seiner Hand sind. Und das soll uns auf die Knie bringen. Ich möchte eine Frage in die Runde stellen. Wer kniet sich beim Gebet hin? Ich tue das hin und wieder mal, aber meistens ist es so, wenn ich wirklich um etwas flehen möchte. Wenn ich wirklich schon fast aufgegeben habe und sage, Herr, nur du kannst mir noch helfen, dann finde ich mich meistens auf den Knien. Ich habe ein großes Vorbild in dieser Hinsicht, und zwar meine Oma. Als wir klein waren, waren wir ziemlich oft bei unserer Oma und wir haben jeden Abend vorm Schlafengehen gebetet. Und jedes Mal haben wir uns kniend vor dem Sofa dann wiedergefunden. Jedes Mal waren wir kniend beim Gebet da. Und wir hatten so vorgefertigte Gebete, damit wir irgendwie auch schneller von diesen Schmerzen, die wir dann hatten auf den Knien, erlöst wurden, ja. Und so haben wir dann immer gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Das war unser Gebet, damit wir schnell und möglichst ohne viel Schmerzen da durchkommen. Aber wir wussten halt auch, wie Oma ist. Und Oma kann beten. Sie betet so lange, da denkst du dir, oh, Oma, wann bist du endlich fertig? Meine Knie tun mir weh. Und so habe ich halt auch als Kind gedacht. Als Kind, da denkt man nicht so, wie kann ich Gott die Ehre geben? Wie kann ich Gott anbeten? Oma hat für jeden Einzelnen gebetet. Bitte hilf ihm, bitte zieh den und den zu dir. Bitte achte darauf, bitte das und das. Und ich dachte, Oma, ja, okay, du hast jetzt alles gesagt. Bitte, werd jetzt fertig. Heutzutage blicke ich da komplett anders drauf. Heute sehe ich diese Ehrfurcht, die Oma schon damals dort ausgestrahlt hat. Diese Ehrfurcht, die bewundere ich. Jeden Abend steht sie auf den Knien und betet zu Gott für verschiedene Sachen. Sie lobt Gott für das, was er getan hat. Sie dankt Gott für das, was er auch noch tun wird. Und sie bittet um verschiedene Sachen. Und Gebet beansprucht halt einfach Zeit. Wir können nicht sagen so, das und das und jetzt fertig. Nein, wenn man wirklich von Herzen betet, dann beansprucht Gebet Zeit. Gott loben. Wie? Durch Ehrfurcht und durch Anbetung. Der letzte Punkt für wie können wir Gott loben, steht in Psalm 95, 7b bis Ende. Ich lese dann einfach mal vor. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Was für ein Ende, oder? Anfangs war es doch so richtig ausgezeichnet. Es ging darum, wir sollen Gott loben mit Freude und mit Jubel. Wir sollen ihm zujauchzen, ihm zujubeln. Dann ging es weiter, kommt, lasst uns Gott anbeten. Lasst uns Gott loben mit Ehrfurcht und Anbetung. Lasst uns vor Gott niederknien. Und jetzt so ein Ende. Das ist irgendwie komisches Ende, fand ich. Hier wird eine Geschichte aus 2. Mose Kapitel 17 nochmal aufgezählt, genannt. Wo das Volk gegen Gott murrte. Und zwar war das zu Massa und Meriba. 2. Mose 17, wer das dann gerne noch nachlesen möchte. Das Volk murrte gegen Gott, es haderte mit ihm und es versuchte Gott, indem das Volk sprach, ist der Herr unter uns oder nicht? Dazu könnt ihr 2. Mose 17, Vers 7 vergleichen. Hier wird also die Rebellion und der Ungehorsam, das Murren gegen Gott beschrieben. Und es steht hier, verhärtet eure Herzen nicht wie zu Meriba, verhärtet eure Herzen nicht wie zu Massa. Was war die Folge davon, dass sie gegen Gott rebellierten, dass sie ihre Herzen verstockten? Es steht hier, sie kamen nicht zur Ruhe. Diese Generation in der Wüste ist in der Wüste gestorben. Sie konnten das heilige Land, das verheißene Land nicht sehen. Wie kann ich Gott loben? Wir haben schon diese zwei Punkte gehört. Erstens durch Jubel und durch Freude. Zweitens durch Ehrfurcht und Anbetung. Und nun ist der dritte Punkt durch Vertrauen und Gehorsam. Wie komme ich auf diesen Punkt, Gott zu loben durch Vertrauen und Gehorsam? Ganz einfach. Wenn man hier am Sonntag zum Gottesdienst kommt und Loblieder singt, heißt es dann, dass man ehrfürchtig ist? Heißt es dann, dass man Gott gehorsam ist, dass man ihm vertraut? Man kann am Sonntag Loblieder singen, aber direkt am Montag wieder gottlose Wege gehen. Es geht sogar noch schlimmer. Man geht aus der Tür raus, aus der Gemeinde raus und man geht dort schon wieder gottlose Wege. Wir sollen Gott durch unser Vertrauen, durch unseren Gehorsam loben und preisen. Nicht nur am Sonntag, nicht nur in der Gemeinde, nein, auch außerhalb, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Eine Frage an dich. Lobst du Gott mit allem, was du hast? Lobst du Gott durch dein Vertrauen und dein Gehorsam? Lobst du Gott durch Ehrfurcht und durch Anbetung? Lobst du Gott mit Jubel und mit Freude? Wir haben heute gehört, was Lob eigentlich ist, wem unser Lob gebührt. Wir haben uns angeschaut, wo wir Gott loben sollen, überall auf der ganzen Erde. Wir haben gelesen, warum wir Gott loben sollen. Wir hatten jetzt gerade, wie wir Gott loben sollen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage. Wer soll eigentlich Gott loben? Ich sage immer, wir sollen Gott loben, wir sollen Gott die Ehre geben, ja? Aber woran mache ich das denn jetzt eigentlich fest? Wo steht denn, dass wir Gott loben sollen? Psalm 150, Letzter Vers, Vers 6. Dann sind wir auch mit dem Psalm 150 durch. Da steht, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Hier steht es doch eigentlich ganz klar. Alles, was Odem hat. Alles, was Odem hat, soll den Herrn loben. Und ja, damit bist auch du gemeint. Jedes lebendige Wesen auf dieser Welt soll Gott loben und preisen. Ich möchte mit einer Frage schließen. Was ist dein Ziel? Ist es dein Ziel, Gott zu loben und zu preisen? Wenn ja, wie möchtest du das denn eigentlich tun? Ich möchte dazu noch aus Offenbarung etwas vorlesen. Weil das ist es, wie wir dann im Himmel Gott loben und preisen werden. Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, um dem Lamm dem, der auf dem Thron sitzt, uns dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24. Ältesten fielen nieder und beteten an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Text, oder? Wenn wir bald bei unserem Heiland sind, bei unserem Gott sind, bei unserem Schöpfer sind, werden wir Gott loben und dann werden wir ihn anbeten. Wir werden ihn zujubeln, wir werden jauchzen und ihn preisen und ihm zur Ehre Loblieder singen. Jeder Einzelne von uns und ja, auch du, Viktor, jeder Einzelne wird Gott loben und preisen. Lobe und preise Gott, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst mit den Liedern, sondern dein ganzes Leben an jedem einzelnen Tag und zu jeder einzelnen Stunde. Denn es gebührt nur einem unserer Lob und Dank, und zwar unserem himmlischen Vater. Lasst uns aufstehen und ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Vater, ich danke dir, dass wir aus deinem Wort so viel lernen können. Vater, ich lobe und preise dich für deinen heiligen Namen. Ich lobe und preise dich für das, was du getan hast, für deine Schöpfung, die du uns geschenkt hast. Ich lobe und preise dich für dein Opfer, das du am Kreuz uns gegeben hast. Ich lobe und preise dich für die Errettung, die wir durch dich haben können. Ich lobe und preise dich für deine Gnade, die du uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue schenkst. Ich lobe und preise dich und versuche es überall und zu jeder Zeit zu tun, Herr. Du siehst aber auch, dass die Klagen, die wir haben, oftmals größer sind als unser Bedürfnis, dich zu loben und zu preisen, Herr. Und da möchte ich dich auch bitten, hilf uns, immer weniger auf unsere Klagen zu achten und immer mehr dich zu loben und zu preisen, zu sehen, warum du Lob und Preis verdienst. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit, Herr. Amen.